Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Prima. Ich möchte gerne noch mal ein paar Verse lesen aus dem Lied, das wir heute Morgen gesungen haben, 10.000 Gründe. Und da heißt es, von deiner Güte will ich immer singen, 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Und ich kann immer wieder sagen, dass das wirklich so ist, dass in allen Schwierigkeiten, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich die Schwierigkeiten nicht das überwiegen, was wir an Segen und an Gnade erfahren. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns das immer bewusst machen, dass wir so viel Grund haben, Gott zu danken. Und ich spüre halt immer wieder, dass dort, wo ich danke, ja, das Leid und der Kummer und die Sorgen einfach zurücktreten. Ja, das, was einen zu erdrücken scheint, auf einmal doch leichter wird. Weil Gott schon so viel Gutes hat und weil Gott schon so viel Gutes in meinem Leben getan hat, muss ich mir natürlich auch immer die Frage stellen, sollte er das nicht weiter tun? Ja, warum sollte Gott aufhören, mich zu lieben? Warum sollte Gott aufhören, mir Gutes zu tun, wo er es bis jetzt so oft getan hat? Die Predigt, die ich heute halte, möchte ich vielleicht ein bisschen zu dem Hintergrund. Ich habe in der zweiten Reha einen ganz lieben Bruder kennengelernt, ein bisschen verrückt. Also in unseren Augen, so vom Äußeren her, nicht so ganz das, was so, naja, gesellschafts- und gemeindekonform ist, aber ein ganz, ganz lieber Bruder, der wirklich Jesus liebt. Und er hat vor einigen Jahren erst zum Glauben gekommen und Jesus hat seine ganze Ehe verändert und sein ganzes Leben verändert. Und er und seine Frau hatten entschieden, sich nochmal das Jawort vor Gott zu geben. Und so waren wir vor ein paar Wochen in Bad Kreuznach dort bei der Trauung und ein Teil dieses Textes, den ich heute lesen möchte, kam eben in dieser Predigt vor und das hat mich sehr bewegt und ja auch dazu bewegt, wirklich tiefer und intensiver darüber nachzudenken. Und ich möchte aus Matthäus 13, Vers 13 lesen. Da heißt es, denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und verstehen es nicht. Was ist das, was Jesus da sagt? Wen spricht er an? Über wen spricht er? Er spricht dort über die Ungläubigen seiner Zeit. Und da haben wir ja auch ganz viele hier. Und da denken wir auch ganz, ganz oft drüber, über unsere Gesellschaft und über die Menschen hier. Und ich dachte ebenso, als wir für den Frieden in der Welt gebetet haben, für die Menschen, die unter dem Terror leiden, da dachte ich dran, und Gott liebt auch die, die diesen Terror ausüben. Jesus liebt sie so sehr, dass er für sie gestorben ist. Und ich wünsche mir einfach, dass Jesus mit seiner Liebe in diese Herzen hineinkommt und diesen Hass verändert in Liebe. Aber wir stellen uns unheimlich gerne auf die Seite von Jesus und schütteln dann vielleicht auch manchmal bedauernd unseren Kopf und sagen, blind und taub für das Wort Gottes. Wie können die eigentlich? Ja, das ist so ein gutes Wort und sie lehnen das ab. Blind und taub. Aber wir sind ja sehend. Und wir fühlen uns manchmal sicherlich gut dabei. Und den Vers 11 aus diesem Kapitel, den nehmen wir so gerne für uns in Anspruch, wo Jesus sagt, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen, diesen aber ist nicht gegeben. Ist gut, ne? Uns ist das gegeben und dann stelle ich so fest, wenn ich in mein Leben reingucke, dass das so oft daneben geht. Ja, dann liege ich so daneben mit diesem Ich hab's verstanden. Ja, dann komme ich an Punkte in meinem Leben und stelle fest, ob einmal das alles das, was ich bis jetzt für richtig gehalten habe oder für verstanden gehalten habe, auf einmal Gott in Frage stellt und macht hinter meinen Ausrufezeichen ein Fragezeichen und sagt, Stefan, denk nochmal drüber nach. Und dann merke ich auf einmal, dass Dinge, die mir ganz wichtig waren, vielleicht doch nicht so wichtig sind und Schwerpunkte, die ich gesetzt habe, vielleicht gar nicht so liegen. Und ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Mir geht das so, euch wahrscheinlich nicht. Ich denke, ihr habt das alle wirklich so verstanden. Aber ich bin getröstet, ich bin nicht alleine, den Jüngern ging es auch so. Und ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte von Lazarus. Ja, dem Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, die aus Bethanien kamen. Also nicht der arme Lazarus an der Tür von dem Reichen. Ich möchte die Geschichte ganz kurz erzählen. So ein paar Textstellen zitiere ich aus Johannes 11. Damit wir darauf nachher nochmal zurückkommen. Der Lazarus war schwer krank geworden, sehr schwer krank. Und Martha und Maria sandten nach Jesus, damit er den Lazarus heilt. Und da heißt es, damit er den heilt, den er liebte. Lazarus war Jesus sehr wichtig, das war ein richtig guter Freund. Ja, einen, um den man sich Sorgen macht, wenn es ihm nicht gut geht. Und in Vers 4 heißt es, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und in Vers 6, als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Beim Aufbruch nach Bethanien sagt Jesus dann zu den Jüngern im Vers 11, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Und da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Wir wissen ja alle, Schlaf ist die beste Medizin. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Und sagt Jesus weiter, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und die gehen dann los, und es war gute 2 Tage Tagesreise zu Fuß bei der Hitze und gingen auch noch in ein Gebiet rein, wo Jesus vorher verfolgt worden war, was die Jünger nun überhaupt nicht verstanden haben. Aber sie kommen in Bethanien an und Lazarus liegt bereits 4 Tage tot in der Gruft. Und wer vielleicht heute Morgen denkt, sein Nachbar neben ihm, der riecht vielleicht leicht nach Schweiß, ja, was natürlich passieren kann bei der Hitze, das ist unangenehm, muss sich vorstellen, Lazarus 4 Tage in der Gruft tot. Der hat wahrscheinlich schon nicht mehr so ganz gut gerochen. Und Martha läuft Jesus voller Glauben entgegen und sagt zu ihm, Vers 21, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass das, was du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und interessant ist, dass Martha dieses, dein Bruder wird auferstehen, direkt umdeutet. Sie deutet das nämlich auf die Auferstehung der letzten Tage. Und bekräftigt auch nochmal ihren Glauben und sagt, ja, ich weiß das, dass du auferstehen wird am letzten Tag. Und Jesus sagt dann diesen ganz berühmten Satz in Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jetzt kommt Maria noch dazu. Und im Vers 32 lesen wir dann, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und Jesus kommt dann an die Gruft und sagt in Vers 39, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahmen den Stein dann weg und in Vers 43 rief Jesus mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. So viel zu diesem Text. Und es ist ja eine ganz bekannte Geschichte. Ja, die haben wir alle schon, sofern wir irgendwo mal in der Gemeinde in der Kinderstunde waren, immer wieder in der Kinderstunde gehört. So eine Geschichte, die man auch gerne erzählt. Ja, diese tollen Geschichten, wo so große Dinge passieren, wo Gott sich verherrlicht. Aber was mir aufgefallen ist, dass gerade diese Geschichten, die wir als Kinder so oft gehört haben, die wir so verinnerlicht haben, die wir meinen, so gut zu kennen, das sind oft die Geschichten, wo so richtig schöne Geheimnisse drinstecken. Ja, wie so auf dem Stadtfest, wenn die Kinder in dem Sand dann nach diesen Perlen suchen, ja, und das mal alles fein sieben und auf einmal kommen die Perlen aus dem Sand raus. Und so hat Gott Perlen und Diamanten für uns in seinem Wort versteckt und oft auch in diesen Geschichten. Und auch gerade in dieser Geschichte. Unser Jahresthema mit Gottes Augen sehen, das beinhaltet ja so viel. Und für mich heißt es einfach auch, Dinge so zu sehen und Dinge so zu verstehen, wie Gott sie versteht. Ja, wir haben so unsere ganz eigene Sicht. Und oft eben auch geprägt aus den Geschichten, die wir gehört haben, wie wir sie mit unseren kindlichen Augen gesehen haben, wie wir sie verinnerlicht haben. Und oft ist es dann auch so, selbst wenn wir fortlesen, Bibeltexte lesen, dann ist es oft so, dass bei solchen Geschichten wir manchmal denken, oh, die kenne ich ja schon, kann ich überschlagen, springe ich mal drüber weg. Und dann entgeht uns so vieles. Mit Gottes Augen sehen, mit Gottes Augen Dinge verstehen, mit Gottes Gedanken Dinge verstehen, klappt nicht immer. Bei den Jüngern nicht, bei mir nicht und ich vermute mal bei euch auch nicht immer. Deswegen möchte ich gerne aus dieser Geschichte mal vier Aspekte beleuchten, die mir wichtig geworden sind, die mir nochmal so aufgegangen sind. Das erste ist, Jesu Zeitverständnis ist ein so ganz anderes als unseres. Als er, Jesus, nun hörte, dass er, Lazarus, krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ich habe echt so gedacht, puh. Also ich finde das einen ziemlichen Hammer. Also mit menschlichen Augen betrachtet ist das ein totales Unding, was Jesus da macht. Ja, Maria und Martha, die Jesus ganz vertraut waren, die er geliebt hat, den Lazarus, den er geliebt hat. Maria und Martha senden nach Jesus, damit er den schwerkranken Bruder heilt, die letzte Hoffnung. Und Jesus hat nichts Besseres zu tun, als noch 2 Tage zu bleiben. Ja, und das, obwohl er ja wusste, er muss noch mal 2 Tage zu Fuß laufen, bis er da hinkommt. Das macht dann schon 4 Tage. Wie geht euch das? Stellt euch das vor, ihr kommt so zu Gott. Ihr kommt zu Jesus mit einer ganz großen Bitte, die euch unter den Nägeln brennt. Ja, eine ganz, ganz schwierige Situation. Ihr denkt, das muss jetzt passieren. Jetzt muss es passieren. Jetzt muss ich gesund werden. Ja, es geht mir so. Ich möchte lieber jetzt gesund werden, als in einem Jahr. Du bist derjenige, der zu Jesus kommt, der auf Heilung hofft oder auf das Eingreifen Gottes, für dich oder für jemand anderen. Aber du weißt, dass es ganz wichtig und ganz dringend ist. Also ich gehöre eher zu der ungeduldigen Sorte Mensch. Ja? Also ich tue mich da schwer mit, das dauert. Ja, es passiert jetzt nicht sofort. Und deswegen kann ich Marias Ausspruch so gut verstehen. Der hätte nämlich von mir sein können, ganz ehrlich. Ja? Herr, wenn du hier gewesen wärst, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das ist einerseits eine Aussage, die ist so voller Vertrauen. Ja, Herr, ich weiß ganz genau, du hättest es anders machen können. Aber auf der anderen Seite ist diese Aussage so voller Enttäuschung. So voller Traurigkeit. Ja, Herr, es ist nicht passiert. Was ist denn jetzt? Ich habe doch geglaubt und es ist nicht passiert. Herr, wenn du hier gewesen wärst. Ja, Herr, wenn du dieses oder jenes. Wenn du dann nur schon mal mich gesund gemacht hättest. Wenn du meine Not schon weggenommen hättest. Wenn du hier gewesen wärst. Wenn du eingegriffen hättest. Dann wäre jetzt alles erledigt. Dann wäre jetzt alles gut. Und doch haben wir seine Zusage. Durch seine Striemen sind wir heil geworden. Und da steht nicht, durch seine Striemen werden wir heil werden. In seinen Striemen bin ich heil geworden. Und das ist etwas, was ich festhalte. Auch wenn alle Medizin dagegen spricht. In seinen Striemen bin ich heil geworden. Wir haben seine Zusagen, dass er uns hilft, wenn wir zu ihm rufen. Rufet mich an in der Not und ich will euch erretten. Ja, und das ist ein Versprechen und da steht Gott zu. Und doch ist diese Situation, wir sehen nichts. Ja, wir rufen und wir bitten und viele bitten mit uns und es passiert nichts. Wir sehen nichts. Ich gehe zum Arzt und der Arzt sagt, ja, ist alles wie vorher. Wenn er doch nur, Herr, wenn du doch nur, wenn du doch hier gewesen wärst. Und dann kommt Satan auf den Plan und dann will er unsere Zweifel an Gottes Macht auch noch bestärken. Und das funktioniert ja wunderbar. Ja, wenn wir anfangen zu zweifeln, dann steht er da und dann kommen die Gedanken. Bestimmt liebt Gott mich nicht mehr so richtig. Naja, also vielleicht nur noch so ein bisschen. Ja, irgendwie hat er mich so aus den Augen verloren. Ja, an die anderen denkt er ja. Ich sehe ja überall die Wunder, die passieren. Aber irgendwie bei mir. Und dann fange ich an nachzudenken. Woran könnte das liegen? Und dann kommt mir wahrscheinlich so das ein oder andere in Sinn, wo ich vielleicht dieses oder jenes getan oder gelassen habe. Und vielleicht kommen noch Geschwister oder andere, die dann sagen, man könnte das nicht vielleicht sein, dass du das jetzt hast, weil... Ja, und es gibt ganz tolle christliche Bücher, die euch erklären, welche Krankheit von welcher Sünde kommt. Ja, und ich habe da so einfach meine Zweifel. Dass das ist, was Gott tut und wie Gott handelt. Und dann kommt so diese Schlussfolgerung und genau deswegen greift Gott jetzt in deinem Leben nicht ein. Genau deswegen, das hast du doch alles selbst verschuldet. Ja, du hast doch jahrelang geraucht, jetzt hast du Lungenkrebs, das bist du doch selber schuld. Warum sollte Gott dir helfen? Und ich frage dich, warum sollte Gott nicht? Nur weil du selbst verbockt hast, deine Sünde hast du auch selbst verbockt und trotzdem ist er dafür gestorben. Und du hörst auf zu glauben, dass Gott dir noch hilft. Und du hörst auf zu glauben, dass Gott dich noch heilt. Und du hörst auf zu glauben, dass Gott noch da ist und dich hört. Und du hörst auf Gottes Thron zu bestürmen mit deinen Gebeten. Immer wieder hinzugehen und sagen, Herr, hilf mir. Es ist noch nicht vollbracht, es ist noch nicht zu Ende. Ich weiß, dass Gott mich heilt. Und doch bin ich medizinisch betrachtet noch krank. Aber es hindert mich nicht daran, jeden Tag zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, stell du mich wieder her. Weil ich weiß, dass das kann. Und weil ich weiß, dass das will. Und ich will dir sagen, dass Gott zu dem Zeitpunkt, als Gott seine Zusagen gemacht hat und als Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, da wusste er das, was in deinem Leben schieflaufen wird. Er wusste das schon, dass du dieses oder jenes nicht tust oder doch getan hast. Dass du in Sünde gefallen bist, dass du die Beziehung zu ihm vernachlässigt hast. Alles das wusste er in dem Moment, als Jesus dort am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und er hat es trotzdem für dich getan. Und dann brauchst du dir nicht einreden zu lassen, dass Gott dich jetzt nicht mehr liebt. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das nicht nehmen lassen. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Durch und durch mit allem. Mit allen seinen Fasern, mit allem, was er kann, liebt er dich. Es hat ihn nicht davon abgehalten, für dich zu sterben. Es hat ihn nicht davon abgehalten, diese Zusagen für dich zu machen. Für dich ganz persönlich und für mich. Egal, was in meinem Leben ist. Ich bin sein Kind. Und seine Zusagen gelten auch dann, wenn du oder wenn ich überhaupt nichts sehe. Wenn ich nichts davon spüre. Und wenn in meinen Augen alles gelaufen ist. Und so Momente habe ich, ja, da denkst du, ja. Und dann muss ich daran festhalten, dann muss ich mich selber mal so am Kragen packen und mich wachrütteln und schütteln und sagen, hey, du hast eine Zusage von Gott. Und Gott wird deine Zusage einhalten. Und ich habe das letzte Mal so was Schönes gehört, das fand ich ganz toll. Weil wir haben ja oft Schwierigkeiten mit Versprechen. Ja, wir versprechen Dinge von, wirklich, wir meinen sie auch ernst. Ne? Wer von euch Kinder hat, der kennt das. Ne? Kinder, wir fahren ins Phantasialand in Ferien. Ja, erster Ferientag, es fängt an zu regnen, ja, bis zum letzten Ferientag hört es nicht auf. Die Ferien sind vorbei und wir stehen als Eltern da, es war wohl nichts mit unserem Versprechen. Und wir versuchen unseren Kindern zu erklären, dass das nicht ging. Bei Gott ist das anders. Wenn Gott etwas verspricht, Gott hat die Macht, seine Versprechen einzuhalten. Wir sind oft so ohnmächtig und halten unsere Versprechen nicht, weil wir es einfach nicht können. Wir wollen es ja, aber es geht nicht. Gott kann es und er will es. Und deswegen wird das tun. Das zweite ist, dass Jesus die Dinge manchmal ganz anders nennt und ganz anders beurteilt, als wir das tun. Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie, die Jünger, aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Und dann sagte nun Jesus zu ihnen gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich denke, dass Jesus sehr deutlich gesprochen hat. Ja, und wahrscheinlich hätte keiner von uns das anders verstanden. Jesus hat gesagt, Lazarus ist eingeschlafen. Und die Jünger waren sich jetzt ganz sicher. Lazarus schläft und wenn er schläft, super, dann wird er auch gesund. Und trotzdem lagen sie daneben. Und Jesus muss noch deutlicher werden und sagt dann, ey, Leute, Lazarus ist tot. Bevor ich jetzt mich da wieder hinstelle und sage, wie konnten die Jünger das falsch verstehen, ja, geht es mir doch auch oft so. Wenn ich ehrlich bin, und ich denke mal euch auch, wie oft sind wir uns ganz sicher, Jesus richtig verstanden zu haben? Ja, dann haben wir ein Wort gelesen und dann denken wir, das ist das Wort für mich. Und genau das ist jetzt dran. Oder wir haben einen prophetischen Eindruck für uns selbst und sind uns ganz sicher, Gott verstanden zu haben. Klar und deutlich hat er zu mir gesprochen. Und ich möchte euch Mut machen, fragt einfach nochmal nach. Ja, lasst euch das auch nochmal vielleicht durch jemand anderen bestätigen, den ihr jetzt vorher nicht geimpft habt, mit dem, was ihr erzählt, mit einer langen Vorgeschichte, die dann schon mal erläutert, was derjenige euch bestätigen soll, sondern einfach nochmal bei Gott nachzufragen. Ja, wir dürfen das. Jesus nimmt uns das auch nicht übel, wenn wir nochmal nachfragen. Ja, und sag mal, Herr, habe ich das richtig verstanden? Ja, ist das wirklich so? Ist das jetzt dran für mich? Ist das dieses und jenes? Ist es das, was du willst? Ich weiß, dass das ein ganz schmaler Grat ist. Ein schmaler Grat zwischen Vertrauen und Verstehen und ein schmaler Grat zwischen Unglauben und Zweifel auf der anderen Seite. Ja, aber wir lesen immer wieder in der Bibel, dass Menschen, die wirklich von Gott beauftragt waren, ruhig nochmal nachfragen durften. Ja, und es ist gut, wenn wir das nochmal bestätigt bekommen. Es ist ein echter Trost, dass Jesus uns das nicht krumm nimmt. Er ist geduldig und voller Güte und Barmherzigkeit. Er ist nicht ungeduldig worum mit den Jüngern. Ich lese da nicht, dass da steht, habt ihr es eigentlich nicht verstanden? Ja, sondern einfach nochmal, er ist tot. Und so ist es eben manchmal auch in meinem Leben, dass ich gucken muss, dass ich wirklich Dinge richtig verstehe dann und auch ruhig nochmal nachfrage. Und das Dritte ist, Jesus will helfen. Und Jesus wird helfen. Auf Marthas Aussage hin, Herr, ich weiß, dass Lazarus am jüngsten Tag aufstehen wird, gibt Jesus sehr, sehr deutlich zu verstehen, dass er überhaupt nicht von diesem jüngsten Tag spricht. Jesus spricht nicht von dieser fernen Zukunft, nicht davon, dass Lazarus irgendwann auferstehen wird, wenn er wiederkommt, sondern Jesus sagt, Lazarus wird heute auferstehen. Jesus spricht vom Heute und vom Hier, von der Zeit auf dieser Erde. Ich bin die Auferstehung und das Leben und wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und das ist ein ganz tröstlicher Vers. Ja, und ich weiß auch, der wird auch oft auf Beerdigungen gesagt. Und ich vermute mal, es geht euch auch da wieder wie mir. Wir deuten den eigentlich immer auf die Ewigkeit hin. Ja, wie Martha auch. Herr, wenn du mal wiederkommst, dann werden wir auferstehen. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon oft gehört oder vielleicht auch schon selbst gesagt. Ja, spätestens im Himmel sind wir ganz gesund, wenn um Heilung gebetet wird. Ja, oder wenn derjenige, wo wir für gebetet haben, dann vielleicht doch verstirbt. Dann ist der Tod ja vielleicht doch die Erhörung des Gebets um Heilung. Ich glaube, dass wir uns wirklich auch von solchen Dingen ruhig losmachen sollen. Weil unser Unglaube oder das Wenige, was wir von Gott erwarten, Gott oft einschränkt in dem, was er tun kann und tun will. Und Jesus macht hier einen sehr, sehr deutlichen Unterschied zwischen dem Hier und Jetzt auf der einen Seite und der Ewigkeit auf der anderen Seite. Und das macht mir Mut, ganz viel Mut. Besonders unter Berücksichtigung der ersten beiden Punkte, dass ich oft Gottes Zeit falsch verstehe und oft auch sein Reden vielleicht falsch verstehe. Dass ich nämlich um Wunder bitten darf für das Hier und Jetzt. Ja, und dieser Vers ist eben wirklich so, dass dieser Vers, den Jesus da sagt, genau in das Hier und Jetzt der damaligen Zeit hineingesprochen ist. Das hat nichts mit der Ewigkeit zu tun, auch wenn es diese Doppeldeutung hat. Heute, hier und jetzt will Jesus helfen. Jesus will dir helfen. Wenn du krank bist, wo medizinisch nichts mehr möglich ist, Jesus will da helfen, wo Wiederbelebung nötig ist, wo nur noch Tod ist. Da sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Rein in deine Situation. Wie hoffnungslos das menschlich betrachtet auch ist, für Gott ist es möglich. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus will dir helfen, er will mir helfen und er wird helfen, weil er es versprochen hat und weil er die Macht dazu hat. Der vierte Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, das Wunder ist der Anfang und nicht das Ende. Was heißt das? Wir müssen uns die Situation nochmal vorstellen. Lazarus ist 4 Tage tot. Liegt jetzt schon seit 4 Tagen einbalsamiert, in Leichentücher gewickelt in dieser Gruft und fängt erbärmlich an zu stinken. Ja, uns ist heute warm, da in dieser Gruft war es wahrscheinlich noch wärmer. Ja, zu der Zeit, Sein Körper umwickelt Leichentücher rundherum. Und da gab es also zwei Möglichkeiten. Entweder wurden die ganz so mit den Beinen komplett eingewickelt oder die Beine einzeln und die Arme. Dann sahen die eher so wie so eine Mumie aus irgendeinem Horrorfilm. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch bedeckt. Und jetzt liegt er da und der Stein wird weggerollt. Und Jesus brüllt in diese Grabkammer rein: Lazarus, komm mal raus! Und der tote Lazarus hört das. Und dann kommt er. Und wahrscheinlich kommt er da entweder so rausgehüpft, ja. Schließlich war der irgendwie zusammengebunden oder wie so eine Mumie, irgendwie ganz erbärmlich. Also das muss ein verrücktes Bild gewesen sein, ja. Stellt euch das vor, ja, ihr steht irgendwo am Grab und der Sarg öffnet sich und derjenige kommt da raus. Ja, nur weil jemand gerufen hat, komm raus, Lazarus, komm heraus. Und der ist total umwickelt mit diesen Tüchern und behindert und kann gar nicht richtig sehen, hat dieses Schweißtuch auf dem Gesicht, aber er lebt. Lazarus lebt, das Wunder ist vollbracht. Lazarus lebt. Und auch wir haben oft Wunder in unserem Leben. Und was passiert dann? Was kommt jetzt? Lazarus lebt. Was jetzt? Ich möchte, bevor ich diese Frage beantworte, noch ein zweites Wunder aufgreifen. Und zwar das Wunder der Wiedergeburt. Auch das ist ein Wunder. Wir waren tot, sagt die Bibel. In Epheser 2, Vers 1 heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wir waren so genauso mausetot wie der Lazarus in unseren Sünden. Da war nichts mehr zu holen, vergessen. Ja? Es gab keine Hoffnung mehr. Tod für die Ewigkeit. Und dann kommt Jesus und sagt, komm raus, Stefan, lebe, komm raus. Janko, lebe. Und zu jedem, der sein Kind ist, hat er zugerufen, lebe. Und wir kommen da raus und das Wunder ist geschehen. Raus aus dem Tod, rein ins Leben. Und jetzt hören die Parallelen nicht auf. Lazarus musste nun erstmal befreit werden. Ja, das war nicht damit getan, dass er lebt. Es war nicht damit getan, dass er aus der Gruft rauskommt. Jetzt musste er Befreiung erfahren. Jetzt mussten diese Tücher abgewickelt werden, damit er sich richtig bewegen kann. Jetzt musste das Schweißtuch weggenommen werden, damit er richtig sehen kann. Damit er wirklich was von dieser Auferstehung auch hat. Was für ein erbärmliches Leben, wenn er da hätte in diesen Tüchern weiter rumlaufen müssen. Und so geht es uns auch. Was für den Lazarus galt, gilt für uns, damit wir als Christen handlungsfähig werden, damit wir richtig sehen können, damit wir wirklich was von unserem neuen Leben haben, brauchen wir Befreiung. Die alten Tücher müssen weg. Befreiung von Bindungen, Befreiung von Süchten, von schlechten Angewohnheiten. Wir brauchen Befreiung von falschen Vorstellungen, vom Zweifel. All diese Dinge, die Liste könnte man beliebig fortsetzen, all diese Dinge binden uns und solange wir gebunden sind, ist unser Glaubensleben eingeschränkt. Da gehen wir wie so ein Lazarus, ja, vollkommen steif, ohne Vollmacht, ohne Dinge bewegen zu können. Ja, wir schaffen es gerade, wir sind nicht mehr tot in der Gruft, aber das war auch alles. Und ich bete dafür, dass unser Herr uns alle falschen Vorstellungen einfach liebevoll wegnimmt. Ja, und ich bitte wirklich darum, dass er es liebevoll tut, weil manche Vorstellungen müssen wir sehr schmerzhaft fallen lassen. Dass er unsere Bindungen löst, wo wir daran gehindert werden, vollmächtig und in der Fülle zu leben. Das ist das, was Gott für uns vorgesehen hat. Dass er uns das Schweißtuch wirklich mal von den Augen wegnimmt, was oft da drauf liegt, dieses Schweißtuch, damit wir klar sehen können, wie er sieht. Wir wollen mit Gottes Augen sehen. Und Jesus will eben nicht nur ein bisschen für uns. Es reicht nicht, dass wir rauskommen durften aus dem Grab. Er will viel mehr. Er will viel, viel, viel mehr als für uns. Mehr als wir zu erhoffen und zu erbitten können, erwagen. Ja, zu vermögen. Wir können es gar nicht, weil wir diese Fülle, die Jesus für uns hat, nicht mal ergreifen können. Ja, aber Jesus möchte sie uns geben. Und wir sollen ihn bitten. Wenn wir ihm wirklich Großes zutrauen, dann kann er Großes tun und dann wird er Großes tun. Und oft auch noch darüber hinaus. Ja, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben. Kein Wort davon, Herr, ruf ihn doch aus dem Tod raus. Und doch hat Jesus es getan. Und so kann er auch in deinem Leben natürlich noch viel mehr tun, als du ihm zutraust. Aber dein Vertrauen ist einfach eine super Basis dafür, dass er es tut. Und dann sagt Jesus sowas ganz Lapidares wie, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Ich finde das total klasse. Jesus freut sich um unseretwillen, wenn wir außerordentliche und übernatürliche Erfahrungen mit ihm machen. Da freut sich Jesus für uns. Er freut sich, wenn wir tolle Erfahrungen mit ihm machen. Und deswegen macht er das auch so gerne. Ja? Er freut sich, wenn unser Glaube gestärkt wird. Ja, er möchte nicht, dass wir irgendwo am Boden rumkriechen. Er möchte nicht, dass wir dahin dümpeln mit unserem Glauben. Jesus freut sich, wenn unser Glaube wächst. Und was ist das für ein Gott? Ja, was ist unser Gott doch für ein Gott? Wie groß und wie einzigartig ist er? Und trotzdem hört es da nicht auf. Jesus geht noch weiter. Denn Jesus will euch, jedem Einzelnen und mir, noch viel, viel mehr geben, als wir schon haben. Wir sind doch oft so zufrieden. Ja, wir sind oft so zufrieden. Und ich muss auch sagen, auf der einen Seite, wo ich dankbar bin, dass Gott mich so weit schon wiederhergestellt hat, wie ich bin, dass es mir so gut geht, trotzdem zu sagen, Herr, und ich weiß, du kannst mehr tun. Ja, auch wenn ich wieder arbeiten kann und auch wenn es mir gut geht, bis auf ein paar Hitzewellen und ein bisschen Schmerzen in den Gelenken, ja, und so ein paar anderen Dinge, die noch nicht in Ordnung sind. Aber obwohl es mir so gut geht, auch im Vergleich zu vielen anderen, und Gott dankbar dafür zu sein, auf der einen Seite, auf der anderen Seite zu sagen, Herr, und ich weiß, du kannst mehr. Und ich erwarte von dir und ich erbitte von dir mehr. Weil das ist nicht das, was du kannst. Ja, das können andere, das können Ärzte oft. Ja, aber du bist größer. Du bist ein Gott der Wunder und ein Gott, der mehr schenken kann. Und ich möchte euch Mut machen, wirklich mit kindlichem Glauben und voller Vertrauen zu bitten. Ja, und nicht aufzuhören. Er wird dir schenken, worum du bittest, und sich freuen, wenn er sieht, wie du dabei wächst. Und er freut sich dran, wenn du dich hinterher freust. Rufet mich an in der Not und ich will euch erretten und ihr sollt mich preisen. Gott freut sich darüber, wenn wir ihm die Ehre geben. Und er gibt uns allen Grund dazu, ihm die Ehre zu geben. 10.000 Gründe gibst du mir, dir zu danken und dich zu ehren. Und ich möchte zum Schluss noch mal aus dem Matthäus 13 noch mal den Vers 11 lesen. Und er unterstreicht das eigentlich auf ganz eindrucksvolle Weise noch mal. Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist nichts gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Und das Schöne dabei ist, dass wir haben und dass Gott immer noch mehr gibt. Immer noch mal obendrauf. Ja, mehr, als wir zu bitten und zu verstehen wagen. Und das wünsche ich euch, dass ihr das in dieser Woche erfahrt und in eurem ganzen weiteren Leben, dass Gott so groß ist und sich verherrlicht an euch um seiner Ehre willen. Amen.